Podcast-Werkstatt.
Sind wir schon angekommen, Flo?
Ja, wir sind angekommen. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Ihr hört jetzt eine Episode, die wir im vollen Arbeitseifer schon vor einer Woche aufgenommen haben, damit ihr heute nicht leer ausgeht und wir gemütlich in Italien chillen können.
Ja, wir sind gemütlich in Italien am Strand, werden morgen, also wenn die Episode rauskommt, morgen am Samstag zu Mittag ins Race Across Italy starten, gegen Mittag, und dann in einer Woche darüber berichten, wie es gelaufen ist. Der Flo wird mich betreuen, ich werde am Radl sitzen und Tempo machen, und dabei werden noch 33 andere Leute am Start sein. Und jetzt würde ich noch was sagen, dass ich vergessen, obwohl ich schon so aufgeregt bin.
Jedenfalls bleibt uns gewogen und viel Spaß mit der heutigen Episode.
Genau, und wir freuen uns über gedruckte Daumen und auf Facebook, Instagram und meiner Webseite könnt ihr das Rennen mitverfolgen.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ausdauer-Podcast, der euren Horizont erweitert.
Florian Kraschitzer und Christoph Strasser machen einen Podcast nicht nur über Ultracycling.
Wir haben heute Besuch und auf den freuen wir uns ganz besonders. Und wir möchten als Einstieg eine kleine Botschaft einspielen. Und zwar haben wir vor einigen Wochen einen sogenannten Sitzfleisch-Sprint bekommen. Und den hören wir uns jetzt an.
Lieber Flo, lieber Straps, gleich zu Beginn ein Geständnis. Meine bevorzugte Sportart ist das Laufen und nicht das Radfahren. Trotzdem bin ich ein großer Fan eures Podcasts und er motiviert mich zum Laufen. Denn ich habe es mir selbst zur Vorgabe gemacht, dass ich euren Podcast nur während des Laufens hören darf. Daher habe ich schon unzählige Stunden mit euch in meinem Ohr beim Laufen verbracht. Danke dafür. Nur eine Bitte zum Schluss. Kein Laufen-Bashing mehr im Podcast. Wir Ausdauersportler müssen zusammenhalten. Macht weiter so und ich wünsche euch nur das Beste. Euer treuer Hörer Philipp.
Ja, danke vielmals. Wir versuchen uns das zu Herzen zu nehmen und große Entschuldigung für die letzte Folge mit dem Robert Müller. Ich hoffe, du hast sie nicht am Stück hören müssen und bist da 2 Stunden unterwegs gewesen, sondern hast sie dir aufgeteilt.
Ja, danke Philipp für die Nachricht. Bevor wir jetzt loslegen, noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner AG1.
Der April, der macht, was er will. Und wir sind jetzt Ende April und wir haben es am eigenen Leib erfahren, wie unkonstant und verrückt das Wetter war. Schneefall, Sonnenschein, Regen. Aber auf unsere Routinen, auf die können wir uns verlassen.
Wenn man den Tag bereits morgens gut startet, nimmt man das Gefühl eigentlich den ganzen Tag mit. Deswegen ist es so empfehlenswert, gleich in der Früh mit einer guten Aktion in den Tag zu starten.
Eine regelmäßige Routine erspart dem Gehirn Energie und Zeit. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass da das hilft.
Und nicht nur für alle, die so wie wir gern und viel Sport machen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, auf seine Ernährung, auf seine Gesundheit zu achten. Und deswegen sind wir so begeistert von AG1, weil es unsere Nährstoffzufuhr unterstützt.
Ich kann nur sprechen für gern Sport. Viel Sport bin ich in letzter Zeit nicht dazu gekommen. Es liegt an meinem Alltagsstress. Und auch da hilft es, wenn man eine gesunde Routine hat, dann kriegt man das ein bisschen besser in den Griff.
Warum ist AG1 so empfehlenswert? Was ist in AG1 genau drinnen? Es handelt sich um 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen.
Das klingt jetzt alles sehr technisch. Für mich ist es einfach ein grünes Pulver, wo ich mir jeden Tag in der Früh einen Esslöffel voll in meinen Shaker reinhaue, mit Wasser auffülle, schüttel und trinke.
Und besonders cool ist der sogenannte Travel Pack. Wenn du unterwegs bist, kannst du dir deine Tagesration einfach in diesen Sackerl mitnehmen und dann bist du überall gut versorgt. Und diese Travel Packs gibt es auch für alle dazu, die AG1 bestellen bzw. ein Jahresabo abschließen.
Über unseren Affiliate-Link www.athleticgreens.com/ Sitzfleisch gibt's 5 Travel Packs gratis dazu. Dazu noch einen Jahresvorrat
Vitamin D3 plus K2. Jetzt hast du mir den Ball wieder zugespielt, weil du dir das nicht merken kannst.
Was ich mir jedenfalls merken kann, es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und eine No-Questions-Ask-Policy. Das heißt, man kann einfach jederzeit kündigen, wird nicht mehr belästigt und die Sache ist erledigt.
Und nachdem wir jetzt unsere Nährstoffversorgung, unterstützt haben, widmen wir uns wieder unserem heutigen Gast. Wir wollen uns heute damit mit allen, die uns laufenderweise zuhören, versöhnen. Und wenn wir über unsere Laufschwäche reden, heißt es nicht, dass wir nicht Laufen als super Sport finden, sondern wir zwar kennen es halt einfach nicht. Wir tun zu viel Radl fahren und sind einfach nicht in der Lage, schmerzfrei vernünftige Laufschritte zu setzen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei unserem heutigen Gast.
Nachdem uns die Expertise fehlt, wir uns aber versöhnen wollen mit der Lauf-Community, stellen wir unseren heutigen Gast vor, den Andreas Robin.
Unter dem Spitznamen Rambo.
Grüß
dich. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi.
Danke vielmals fürs Kommen, das Zeit nehmen und dich vorwagst in die Höhle der Löwen, der Radfahrer da.
Ja, das gefreut mich sehr auch.
Wir haben uns deswegen sehr gefreut, dass du heute bei uns bist, weil du kombinierst einfach beides. Also du bist natürlich in erster Linie Läufer, du machst unglaublich ultralange und wahnsinnig herausfordernde Laufprojekte, über die werden wir später noch reden. Aber du hast auch sehr viel mit dem Radl zu tun. Du hast unter anderem eine Radsammlung und bist wirklicher Radl-Liebhaber und hast wahrscheinlich mehr Radl und Oldtimer als wir alle zusammen.
Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ich weiß nicht, wie viele Radfahrer jeder hat, aber ich habe schon immens viele, ja.
Magst du uns ein bisschen was von deiner Radleidenschaft erzählen, so zu Beginn?
Ich habe 80 bis 90 Radeln aus den 90er Jahren, hauptsächlich Mountainbikes. Mittlerweile gibt es auch schon 4 Rennräder in meiner Sammlung, obwohl ich eigentlich kein Rennrad-Fan bin. Das hat sich halt so angesammelt und die Fahrräder haben mich eigentlich schon immer fixiert und die Leidenschaft war immer schon sehr groß und in damaligen Jahren sogar schon eigentlich damals noch sehr viel Alkohol getrunken habe, war auch Radfahren oder das Mountainbike immer eine Faszination für mich und da gibt es immer eine gute Geschichte für mich dazu zum Erzählen. Damals, vor circa 20 Jahren, da bin ich mit einem Kollegen aus der Firma rausgegangen und da sind wir da zum Ausgang entlang gegangen. Und da sind wirklich 2 Bikes dort gestanden. Und der Kollege sagt zu mir, wow, Leute, schaut dir das geile Bike an. Und ich sage, ja, Wahnsinn, schaut dir das geile Bike an. Und ich gehe in Richtung Mountainbike und er bleibt aber eigentlich bei einem motorisierten Bike stehen. Und er sagt zu mir, hey, du Trautl, das Bike meine ich da. Sag ich, ja, sorry, aber mich fixiert nur ein Mountainbike und die Leidenschaft ist extrem blieben und ich bin halt vor circa 4-5 Jahren, weil ich eben nicht laufen mehr habe können, bin ich durch eine witzigen Geschichte im Endeffekt in die Leidenschaft eingerutscht und jetzt habe ich halt so eine riesengroße Sammlung.
Du hast heute ein Radl mitgebracht ins Studio, das ist ein Mountainbike. Und du hast mir gerade gesagt, das ist das, mit dem ich mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren bin, vor 21 Jahren mittlerweile. Woher weißt du das? Ich hätte es zum Beispiel selbst nicht mehr so genau gewusst, welches Radl das damals war.
Naja, nachdem, dass ich die Folge ja besucht habe, weißt du ja, bei mir zu Hause in Trafeich eben warst als Vortragender und da hast du eben das präsentiert in deinem Vortrag, dass du damals dein erstes 24-Stunden-Rennen gemacht hast. Und da habe ich halt sofort erkannt, eben dieses Kataga. Und ich habe dann wirklich zufällig, kurz davor, habe ich so ein Mountainbike eben geschenkt gekriegt. Und ich habe gesehen, Alter, das ist genau das Mountainbike und das habe ich heute mitgebracht, dass ich dir das unbedingt sagen wollte.
Ja, wahnsinnig cool. Ich habe mich jetzt so gefreut und ich hätte das selber wirklich nicht mehr so genau gewusst. Ich habe nur gewusst, dass es 3x7 oder 3x8 Gänge gehabt hat damals. Und ja, es hat viele Jahre, hat es mir sehr viel Freude gemacht. Wie ich dann zum Rennradl umgewechselt bin, habe ich das Mountainbike stehen lassen und ein bisschen degradiert zum, ja, von daheim zum Bauernhof und zum Einkaufen fahren nur mehr. Und eines Tages hat es jemand quasi mitgenommen. Ich bin dann von der Schule heimgekommen oder von der Uni oder irgendwo bin ich aus dem Zug ausgestiegen und es war nicht mehr am Bahnhof. Es ist dann gestohlen worden und ja. Aber es ist nicht das, das du hast, weil meins hat damals schon ziemlich ramponiert ausgeschaut und das, was du hast, ist ja noch perfekt beieinander.
Ja, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht das sein, weil es ist einfach der Größe nicht passend.
Ja, genau. Also ich habe da keine Vermutungen in diese Richtung, keine Angst.
Gott sei Dank.
Du hast deine Vergangenheit schon angesprochen. Meine erste Frage an jeden Gast ist eigentlich immer, wie bist du zum Radsport kommen? Bei dir fragen wir vielleicht, wie bist du zum Sport gekommen? Was war so für dich der Auslöser oder hast du immer schon Sport gemacht?
Nein, also bei mir ist eben, ich bin, wenn ich das so ansprechen darf, ich bin trockener Alkoholiker. Ich habe seit 16 Jahren, bin jetzt trocken, eben weg vom Alkohol, beziehungsweise auch von den Zigaretten. Und ich sage mal so, ein halbes Jahr später, nachdem, dass ich aufgehört habe, durch die Langeweile bin ich eben zu einem Glücksfall gekommen, dass ich zu zwei alten Mountainbikes gekommen bin. Da haben wir ein fahrtüchtiges Mountainbike damals zusammengebaut. Und so habe ich eigentlich begonnen mit dem Radfahren, beziehungsweise in meinem Umkreis, wo ich daheim war, habe ich gleich einmal innerhalb verkürzter Zeit die sämtliche Berge erklommen mit dem Mountainbike und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und dann, mein Bruder ist dann aufmerksam worden auf mich mit dem Bergsteigen und im Winter habe ich eigentlich dann immer so als Notlösung zum Laufen begonnen, weil es eben im Winter damals halt, da habe ich noch nicht so die Erfahrung gehabt, dass ich auf die Berge aufgekommen habe.
Was war dann so für dich der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, du gehst nicht wieder zum Radlfahren zurück, sondern bleibst beim Laufen oder du wirst ja beim Laufen einfach das Ganze intensiver angehen?
Im Jahr 2011 habe ich damals mein erstes großes Projekt gemacht. Ich bin 8-mal in 24 Stunden auf das Brucker Rennfeld gelaufen. Das war eigentlich symbolisch eigentlich für mich, dass ich mit dem alten Leben abgeschlossen habe. Und wie ich damals aber da im Ziel oder am Gipfel eingelaufen bin, da waren halt dann so extrem viele Leute und Verwandte, Freunde. Und das hat mir so ein extremes, gutes Gefühl gegeben, dass ich gesagt habe, wow, das möchte ich unbedingt noch einmal in meinem Leben erleben. Und deswegen habe ich gesehen, läuferisch geht bei mir mehr als wie beim Radlfahren. Also ich meine, ich habe mit dem Radlfahren auch die Ambition gehabt, eben zum Meer. Ich habe eigentlich unbewussterweise auch schon große Ausfahrten gemacht gehabt. Aber dann, wie gesagt, nach dem großen Projekt bin ich eben auf das Laufen umgestiegen.
Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du so klassische Wettkämpfe nie so richtig reizend gefunden. Stimmt das? Also Marathons in diese Richtung war der Begeisterung nicht so groß. Du hast immer selbst sozusagen Projekte gesucht und deine Herausforderungen selber gesucht.
Das stimmt fast. Es ist anfangs, die ersten Jahre habe ich mich quasi mit Wettkämpfen schon eigentlich fit gehalten, aber in vorrangiger Weise waren definitiv immer die Projekte. Ich bin auch sogar die Wildsau dort dran ein paar Mal gelaufen und habe da auch einige Male gewonnen, die große Distanz und auch bei anderen Wettkämpfe, Ultra-Wettkämpfe habe ich mitgemacht, war ich immer sehr stark vorne mit dabei, teilweise auch Podestplätze. Aber ich habe dann irgendwann angefangen zum Nachdenken, wenn ich da immer ständig immer mitrenne, dann muss ich immer so vorsichtig sein, damit ich überhaupt meine Projekte dann noch absolvieren kann. Und deswegen habe ich dann mit den Gatschläufen aufgehört und solche Sachen. Und durch die Knieverletzung eigentlich, wo ich dann 3 Jahre pausieren habe müssen, Und wie ich jetzt da wieder im Endeffekt zurückgekommen bin, seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren, habe ich gesagt, Wettkämpfe mache ich jetzt gar keine mehr.
Dieses Wildsau-Dirt-Run, ist das das Orge-Ding in Graz oder ist das was anderes? Weil das ist irgendwie, da gibt's Hindernisse, da musst du irgendwo unten durchhoppen, irgendwo oben drüber klettern, dann hast du einen Seilparcours und kannst uns da ein bisschen was erzählen, weil mir sagt das Wort etwas und ich kenne nur ein paar Fotos davon, wo alle halt durch Schlamm und Gatsch im Prinzip robben.
Einfach gestört halt. Aber das ist genau, eigentlich, man, da in Graz heißt es halt anders, weiß ich leider nicht mehr wie, das heißt, aber genau sowas ist es. Es sind im Endeffekt so Hindernis-Parcoursläufe und wie gesagt, ich, bei denen war ich teilweise wirklich schon echt so stark unterwegs und gut. Und dann, wenn du an den Start gehst, so wie bei dir im Endeffekt, dann erwarten sie ja die Leute im Endeffekt, boah, da bist du ein Arsch, jetzt steht der da, boah, der dominiert das Geschichtl an. Und selber versucht man halt dann das auch ein bisschen den Druck halt mitzugehen. Und das ist mir dann eben schon zu gefährlich geworden.
Wenn du von deinen Projekten sprichst, was sind das für Projekte? Also das 8-mal aufs Rennfeld, wie ist von da aus weitergegangen? Was war dann das nächste Projekt?
Im Endeffekt sind es immer so Projekte, was eigentlich immer selber im Aufgleich habe. Das kommt eigentlich aus einem Trainingslauf, kommt das außer Bauchgefühl, wow, geil, das mache ich. Und im Endeffekt das nächste große Projekt war, dass ich 7-mal im Hochschwab raufgelaufen bin in 24 Stunden. Dann bin ich noch einmal das Brucker Rennfeld angegangen mit 7 Tage lang, dass ich 36 Mal rauf und runter gelaufen bin. Da habe ich 40.000 Höhenmeter gemacht in einer Woche, rauf und runter. Dann bin ich zum Beispiel 2017 bin ich von Chamonix bis Bruck an der Mur über die 7 Summits der Alpenländer drüber gelaufen mit 1.394 Kilometer und 45.000 Höhenmeter in 24 Tagen. Ja, im Endeffekt zurückgekommen, Jahr 2021, 10 Mal in Eisenerzer Reichenstein, rauf und runter in 24 Stunden. Und voriges Jahr zum Beispiel habe ich gemacht 6 Mal in Großglockner, nonstop hintereinander.
Lass mich bitte kurz nachfragen, wenn du von Chamonix hergelaufen bist, wie viele Kilometer waren das pro Tag? Weil jetzt hast du so viel in so kurzer Zeit aufzählt, dass ich mit dem Kopfrechner nicht mitgekommen bin, aber das waren mehr als 50 oder 60 Kilometer pro Tag, oder?
Ich glaube, der Schnitt war damals 55, 56, aber es hat Tage gegeben mit 50, dann hat es wieder Tage gegeben mit 70, 75, 76, irgendwie so. Jetzt vor kurzem habe ich es erst wieder über mein Sunto-App, habe ich es mir einmal angeschaut, aber es waren immer so, im Dreh waren es so zwischen 50 und 75, 76 Kilometer.
Ich habe jetzt schon auf den richtigen Moment gewartet, der kommt eh nicht, aber jetzt ist der Moment, wo man einfach abspielt, nämlich wenn man einspielt, du hast einmal ein Video aufgenommen und was heißt, du hast einmal ein Video aufgenommen und du nimmst ja wirklich täglich mittlerweile Videos auf, du machst dir dein Videotagebuch und berichtest da auf Facebook, wie du trainierst, was du an dem Tag gerade machst, welche Leute du triffst, wie du dich vorbereitest auf das, was heuer im Herbst oder im Sommer ansteht. Und einmal, das war letzten Sommer, hast ein Video aufgenommen und mich markiert, habe ich natürlich gesehen und das habe ich mir gespeichert und du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, ich spüre es dir jetzt nochmal vor. Das war wirklich eine Aufnahme, eine Nachricht, wo ich dann feuchte Augen gehabt habe nachher.
Jetzt sag ich leider, jetzt muss ich euch was sagen, beziehungsweise das wird ein bisschen ein Aufruf werden. Ich bin Christoph Strasser. Ich sage euch eins. Das Schöne ist, ich bin Ultrarunner. Komm mal aus einer tiefen Szene, Frühjahrszeiten. Hab wirklich schwerstens geschaffen. Seit 15 Jahren bin ich trocken. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe so viele Leute motivieren schon können. Entweder mit Alkohol aufhören, mit dieser Droge, oder Ich habe viele Leute schon bewegen können. Zum Laufen, zum Sport. Aber eins muss ich sagen. Auch ich habe Idole. Und für mich ist ein großer Idol ein Christoph Strasser. Nicht nur, dass ich einen Wolfgang Fasching getroffen habe, ist auch ein Idol. Beim Großglockner, bei meinem Großglockner-Projekt, der mir eine mentale Stärke gegeben hat. Aber auch an den Christoph Strasser habe ich verdammt oft gedacht, die Bus, ich muss beißen. Beißen, beißen, beißen. Damit ich das 6-mal Großglockner durchdrucken kann. Aber Christoph Strasser, Alter, du bist echt ein geiler Auf. Du bist ein geiler Auf. Du machst da mit bei den Transcontinental Race. Ich hab das mitverfolgt. Alter, mördergeil. Ich gratuliere dir schwerstens zu diesem Erfolg. Einfach sensationell, was du da hingekriegt hast. Du hast die Ruhe bewahrt, du hast gewusst, du holst dir die zwei, der vorderen Front, mit der Fähre, den Sprint, was du hingekriegt hast, hast einfach bewiesen, oder du hast die Warte in die Wadeln drinnen. Das ist ein Wahnsinn. Du bist mein großes Idol. Und ich weiß, durch dich weiß ich werde jetzt so schnell nicht mehr aufhören. Ich habe für nächstes Jahr, für 2023, habe ich schon wieder ein geiles, großes Projekt geplant. Und du bist sehr viel mitschuld und dir bin ich da extrem dankbar. Christoph Strasser, du bist ein geiler Auf. Herzlichen Glückwunsch nochmal und mach weiter so. Wir sehen sie hoffentlich bald einmal und vielleicht, wenn es passt, im Herbst in meinem Hobbyraum und du lässt dich inspirieren von meinen Retro-Bikes und ich möchte dich echt sehr gern dort einladen. In diesem Sinne, mach weiter so, einen schönen Abend. Liebe Leute, euch wünsche ich auch alle einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank und bis dann, bis bald, ciao.
Für mich jetzt der volle Throwback zu deinen, unseren gemeinsamen Ram-Teilnahmen, weil ich glaube, die halbe die Crew oder zwei Drittel der Crew kommt aus der gleichen Ecken wie du und deswegen hat es jetzt einfach gelungen wie ein ganz normaler Abend im Pace Car beim Ram.
Obersteirischer Dialekt. Ich muss wirklich sagen, ich habe das Video gesehen, da bin ich noch in Bulgarien gewesen, das war gleich nachdem das Transcontinental aus war, ein, zwei Tage später und das hat mich echt sehr berührt und ich finde, da steckt da so viel drinnen, weil ich muss auch sagen, dass ich glaube, so wie es das du selber auch gesagt hast, dass das echt der Wahnsinn ist, was du nämlich auch machst, dass du offen drüber redest, was du für eine Vergangenheit gehabt hast, wie es dir gegangen ist oder was du da alles mitgemacht hast, dass du dich von dieser Droge lösen hast können und ich glaube, das ist für ganz viele Leute echt eine große Inspiration und eine große Kraftquelle und du motivierst damit, glaube ich, sehr, sehr viele Leute und das ist irgendwie schön, wenn jeder mit dem, was er tut, ja, andere Leute auf gute Wege vielleicht helfen kann.
Das ist auf alle Fälle, also das ist eigentlich der Sinn meiner Sache, was ich mache im Endeffekt. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt der überdrüber Sportler bin oder wie auch immer, aber mit meinen Projekten beziehungsweise eben mit meiner Vergangenheit kann ich sehr viel aufzeigen und wenn ich alle Jahre immer ein bisschen den einen oder anderen ein bisschen helfen kann, ist das, glaube ich, schon extrem viel wert.
Ich finde es also geil, weil du deine Videos immer machst während dem Laufen und man hört die kämpfen, einbeißen und ja, wie du quasi durchhaltest, das ist halt so super authentisch, das ist echt, echt fein.
So bin ich halt.
Wie viel, du hast dir dann irgendwann angefangen, dein Videotagebuch täglich zu machen Und ich glaube, du willst ein Jahr durchhalten. Wie viele Tage fehlen da noch?
160. Also ich bin heute beim 206 gewesen, bei 160. Aber ich glaube, ich muss mir echt schon ernsthafte Gedanken machen, wie geht es dann weiter? Weil eigentlich inspiriere ich da mittlerweile schon so extrem viele Leute. Also jeden Tag schauen da mindestens 50 bis 100. Also wie soll ich sagen? Zuschauen dann eigentlich, oder Aufrufe habe ich eigentlich immer jeden Tag eigentlich schon um die 2000 bis weit auf. Also da jetzt in Kroatien zum Beispiel am Wochenende mit der Frau, da waren 5.000, 6.000. Und aber gefällt mir, habe ich auch immer so zwischen 100 bis 200. Und da sind von denen, gefällt mir drücker, sind schon circa 50 bis 100, die was das wirklich täglich anschauen. Und die haben schon Sorge gehabt bei 183, weil da war Videotagebuch 181 und da haben wir welche angeschaut und dann haben sie zu mir gesagt, Hampa, shit, was tun wir jetzt? Deine Videotagebücher sind so lässig und ich bin eigentlich jetzt vor kurzem erst dazugekommen und ich schaue jetzt da eigentlich seit kurzem, schaue ich jeden Tag deine Videotagebücher, die gefallen mir so extrem gut. Wie geht's dann weiter? Und jetzt muss ich mir echt schon überlegen, was mache ich noch 365 Tage? Ich habe auch schon mittlerweile von jemandem gehört, weil es hat drei oder viermal hat es gegeben, Tage, da habe ich es nicht gleich aufgeladen können. Da hat das Handy gesponnen oder wie auch immer. Dann habe ich es erst am nächsten Tag. Und dann hat der zu mir gesagt, Ambo, wenn du zwei Tage das nicht aufgeladenst, dann muss ich die allen Ernstes, muss ich die anrufen, weil dann mache ich mir Sorgen, ob es da dann eh noch gut geht. Und deswegen weiß ich nicht.
Ihr tust sicher später mit dem, oder in einem, weiß ich nicht, reiferen Lebensalter mit dem angefangen, auf Social Media so aktiv zu sein. Ich glaube, du kannst damit schon gut umgehen, wenn das vielleicht, ja, Leute mit 15, 16, 17 Jahren machen, ist es vielleicht für die Persönlichkeitsentwicklung was anderes. Ich glaube, du hast deine Persönlichkeit schon sehr stabil mittlerweile und kannst mit dem gut umgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du damit schon ein bisschen so gut es alles ist und so viel Leuten du damit Motivation und Inspiration gibst, dass du ein bisschen einen Druck halt auch hast, weil man einfach irgendwie den Standard selbst so hinsetzt und dann dranbleiben sollte.
Ich weiß. Aber ja, wie soll ich sagen, das, man, auf der anderen Seite macht es mir auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein voller Drang und ein Zwang ist, sondern mir macht es eigentlich wirklich Spaß. Ich denke jeden Tag eigentlich schon dran, dass ich jetzt das Videotagebuch zu der gewissen Uhrzeit dann mache. Im Endeffekt, wie gesagt, eigentlich habe ich mir just for fun ist das ins Leben gerufen. Das war ein Bauchgefühl, wie bei meinen Projekten auch. Da haben wir gedacht, das sieht man nirgend irgendwo, dass irgendwer ein Videotagebuch macht. Und eigentlich halte ich nichts von Tagebüchern. Ich habe nie was von Tagebüchern gehalten. Aber bei mir ist das so Inspiration. Dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt fange ich mit denen an. Habe am nächsten Tag angefangen. Und habe mir eigentlich gedacht, nach 365 Tagen löse ich mich da ganz easy cheesy. Es interessiert eigentlich eh keinen wirklich, was ich da so wirklich tue. Und mittlerweile, also ist es so extrem stark schon geworden und wie gesagt, da muss ich mir echt ernsthafte Gedanken machen, wie baue ich das aus oder wie könnte ich dann das neu nennen, weil ich, im Endeffekt geht ja das mit der Zahl hinauf und die eine Zahl geht hinunter und ja.
Kann das ist ja machen wie der Flo und ich das einmal pro Woche. Was machst du, dann hast länger Zeit zum Nachdenken.
Ja, das macht der Franz Müller zum Beispiel. Der macht die wöchentlich. Aber das ist dann nicht so, weiß ich nicht, ob dann das so wirklich. Schau mal, lassen wir uns überraschen. Ernsthaft, ich habe noch 160 Tage.
Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen zum Sportlichen. Du hast da ein großes Projekt angesprochen. Vielleicht. Magst du das kurz einmal umreißen, damit wir uns da ein bisschen was drunter vorstellen können?
Meinst du jetzt das Große, das kommt, oder das Große, das er da absolviert hat, was er im Video gesagt hat, sechsmal Großglockner?
Eigentlich würde ich das Zukünftige ansprechen, aber gut, dass du reingrätscht. Sprechen wir zuerst über sechsmal Großglockner. Also, welche Strecke bist du gelaufen? 6-mal in welcher Zeit und was war der Gedanke dahinter?
Der Gedanke dahinter kann ich da gar nicht sagen, weil das eigentlich meine Projekte machen alle nicht wirklich einen Sinn. Das ist einfach, ich versuche mir eigentlich immer meine Träume zu verwirklichen. Ich gehe zu keinem Wettkampf, so wie manche andere. Das ist für viele andere der Traum. Mir war früher immer der Ultra-Trail du Mont Blanc, war immer so das große Ziel und große Ding, was ich unbedingt noch im Wettkampfding erreichen wollte. Aber wie gesagt, meine Dinge machen keinen Sinn, also meine Projekte. Aber jetzt nochmal auf die Strecke zurückzukommen, ich bin weggelaufen, immer von ganz unten, von Startpunkt weg, wo die Bergsteiger losmarschieren. Das ist das Lugner Haus. Und bin eigentlich immer bis am Gipfel raufgelaufen, beziehungsweise du kannst jetzt nicht immer ganz alles laufen. Da ist die ersten paar Kilometer, sage ich mal, die ersten 3-4 Kilometer ist lauftechnisch noch machbar und alles andere dann, sobald du da mal oben ankommst, bei den Gletscherkäs, dann, da ist eher dann nur mehr eher das schnelle Gehen angesagt und dann die letzten 150, 200 Höhenmeter musst eigentlich schon die Hände mit annehmen, weil du musst dann schon, ich sage einmal, in ein 2 plus oder 3 minus so quasi ein bisschen klettern. Und das, wie gesagt, 6-mal hintereinander in einer Zeit von 36 Stunden. Ich wollte es ein bisschen schneller haben, aber da hat es mir ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes eingekackt.
Das heißt, du hast mit körperlichen Problemen verdauungsmäßig zu tun gehabt. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, wenn du jetzt 36 Stunden den Berg auf und ab laufst, gehst, kletterst? Wie viel davon findet in der Nacht statt? Kann man das in der Nacht mit Stirnlampen, mit Beleuchtung gleich gut machen oder muss man in der Nacht aus Sicherheitsgründen auch pausieren? Und wie schaut es dann mit der Ernährung aus? Was kannst du da laufend zu dir nehmen oder immer nur, wenn du quasi wieder unten am Startzielpunkt bist, auftanken? Wie viel hast du da mit oder hast du unterwegs ein Depot gehabt, wo du im Vorbeilaufen immer die verpflegen kannst?
Ich habe im Endeffekt 5 Labestationen gehabt. Ganz unten. Da hat mein Vater mit meinem Onkel gewartet. Da habe ich im Endeffekt was zum Trinken gehabt, eine Regeln, dann die Lugner Hütte. Dann war ich in der Mitte im Gletscherbereich dort, also direkt davor eigentlich, war meine Frau mit einem guten Freund, der was Labe gemacht hat. Dann hat es oben das Erzherzog Johann Hütte, da hat die, na Spanischer jetzt, das Adler so ist auch Trauti heißt. Jetzt war ich schon über 20 Mal da oben, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Ich habe da nicht dort helfen können, ich kenne nur das Schöckelhaus.
Ja. Und im Endeffekt am Gipfel selbst war im Endeffekt auch eine Labe und konsumieren habe ich so im Endeffekt keinen, nur je nach Bedarf, was ich halt gespürt habe. Und mir hat es eigentlich von der Früh weg bis zum Schluss hat es mir eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, ich will es jetzt nicht noch mehr aussprechen, da jetzt unbedingt im Mikro, aber ich habe volle Magenprobleme gehabt. Also in der Früh bin ich schon aufgestanden mit einem schweren Hunger aus, dann habe ich mal was zu mir genommen, dann habe ich im Endeffekt, ich habe eigentlich den Hunger nie richtig weggebracht und mir ist eigentlich immer eher schlecht gewesen die ganze Zeit. Ich habe mir eigentlich wirklich die ganze Zeit irgendwie nur eher drüber gekämpft. Und das Witzige war, da ist beim letzten Mal runter, da habe ich bei der Adlersruhe oben, also bei der vorletzten quasi, oder bei der zweiten von oben auch gesehen, habe ich dann zum Schluss eine Frankfurter Würstel bestellt, weil man denkt, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt geht's eh nicht mehr runter, ist egal, was du isst, ne? Ist ja Frankfurter Würstel, ein Paddel, mit einem Brot. Und dann waren auf einmal die Magenschmerzen und das flaue oder das schlechte Gefühl war weg. Auf einmal war es alles gut. Und ich mir denke, Alter, was ist los mit dir? Hätte ich einfach nur das Frankfurter Würstel vorher gegessen, aber alles gut. Aber ja, das ist halt ein Lotteriespiel, das ganze Ultra-Cycling, Ultra-Laufen. Es ist halt mit Magen hat man halt immer wieder seine Problemchen. Aber das hast vielleicht du nicht so, weil du ja eher ruhiger im Sattel sitzt, als wie ich. Mein Magen wird ja ständig durchgeschüttelt.
Das ist definitiv ein großer Unterschied. Auch wenn du sagst, du kannst vor dem Trainingsstart oder vor dem Start zum Rennen, kannst du da einfach richtig viel essen und dann starten. Das kannst du beim Laufen nicht. Du musst da unterwegs viel mehr darauf achten, dass du ja schonend dich verpflegst. Beim Radfahren kann man schon einmal ordentlich einschneiden.
Genug AG1 einzünden.
Ja, also wenn's am Start von einem Radrennen nicht so ein bisschen ein Völlegefühl hast und die ersten 2 Stunden so richtig schlecht ist, dann hast du dich nicht gut verpflegt. Das geht beim Laufen nicht, das kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen. Da kann man nicht mit vollem Magen.
Na, da bist eher im mittleren Bereich, also da hast du wirklich eher, das geht nicht, wenn du da losjumpst und da wird der gleich mal schlecht und musst dich übergeben oder wie auch immer. Man trainiert ja alle möglichen Sachen an, auch mit vollem Magen, aber das ist echt nicht angenehm.
Apropos nicht angenehm, wie sehr zum Beispiel ist Bergablaufen schlimmer als Bergauflaufen? Also für mich als, weiß ich nicht, wenn ich im Herbst ein bisschen wandern gehe, als nicht Trainierten ist halt Bergaufgehen gar kein Problem, aber Bergabgehen ist einfach eine Katastrophe. Da ist dann tagelang die Muskulatur komplett zerstört irgendwie, tut alles weh. Ist das, wenn man so gut trainiert ist wie du, immer noch so oder ist es dann irgendwann so, dass bergab keine Probleme mehr macht?
Das ist so, das macht dann keine Probleme mehr. Also wenn du das ständig ausübst, dann habe ich die Spatzen nicht mehr. Aber ich kenne das, wenn ich, also so wie du, wenn du nur immer wieder ab und zu einmal was machst, dann kenne ich das genauso auch, wenn ich mal eine Zeit lang nicht am Berg gelaufen bin. Jetzt ist es momentan gerade so, dass ich ja sehr viel im Flachen trainiere. Und wenn ich dann einmal am Berg auf und dann habe ich, auch die Spatzen. Aber wenn ich es immer fortmache, dann habe ich es nicht mehr.
Was mich jetzt brennend interessiert, laufst du da mit Laufschuhen oder mit Wanderschuhen? Weil es ist ja doch ein bisschen technischer. Okay, das sieht man jetzt im Podcast nicht, du musst das trotzdem beschreiben.
Jetzt habt ihr es alle nicht gesehen, ist eh klar. Ich habe den Schuh gerade am Tisch
aufgelegt. Du bringst das gestreckte Bein auf den Tisch, ja, das ist schon mal gut. Ja.
Nein, ich habe im Endeffekt Trailrunning-Schuhe mit guter Sohle und ich habe auch dieses Groß-Glockner-Projekt im Endeffekt auch mit diesen Trailrunning-Schuhe bewältigt, aber bitte, das sollte keiner oder sollte unbedingt keiner nachmachen, weil das ist eigentlich verdammt schwer gefährlich, was ich da mache und da habe ich schon sehr oft die Rügen davon ja nachziehen gekriegt. Also da haben mich schon sehr viele im wahrsten Sinne des Wortes zusammengeschissen.
Ja, du wirst das auch nicht machen, weil du irre bist oder das unüberlegt angehst, sondern du hast dich da herangetastet, oder? Und hast dann Schritt für Schritt sozusagen die Ausrüstung ein bisschen verändert mit der Erfahrung und mit der Technik, die du hast, wenn du das Gelände kennst.
Ja, ja, das ist im Endeffekt, da hat es einst, das ist auch eine gute Geschichte, in meinen Anfangsjahren, wie ich begonnen habe mit Bergsteigen oder eben mit Speedhiking, da habe ich genauso wie jeder andere auch so Wanderschuhe oder Bergschuhe angehabt. Und damals mein Onkel, der war schon recht flott unterwegs und der ist eben mit so Trailrunning-Schuhe immer raufgelaufen oder rauf, also Bergsteigen. Und ich habe immer gesagt, ah, das ist ein fester Trottel, hast du mit den leichtsinnigen Schuhen rennt, der da die Bergauf, hast du, der ist ja komplett irre. Und im Endeffekt 2-3 Jahre später bin eigentlich auch dort reingerutscht, weil dann irgendwann willst du mit den Bergschuhen dann nicht mehr, weil die dann einfach verdammt viel weh, wenn du da bergab laufen musst.
Jetzt das Projekt? Das brauchen wir jetzt gar nicht nochmal machen, das nehmen wir jetzt so einfach, obwohl ich ein bisschen weit weg vom Mikro war. Dann sprechen wir jetzt über das heurige Projekt. Also, die Straps war schon, worum es geht.
Ich weiß, worum es geht.
Ich weiß von nix, also klärt mich auf.
Ja, ich bin ja Fan und Follower von Rambos Facebook-Seite, Instagram auch. Du machst aber nicht so viel, glaube ich, wie auf Facebook. Und du hast für diese 6-mal Groß-Glockner-Video-Geschichte, da hast du 100.000 Aufrufe auf dem Video oder fast 100.000. Das ist schon bemerkenswert. Das muss man auch mal erwähnen. Ich habe kein einziges Video, das noch annähernd so viele hat. Also das ist echt cool. Und weil ich da natürlich immer wieder dran bin, weiß ich auch, was du vorhast. Und es nennt sich so was wie Race Around Austria, nur in der Rambo-Version.
Ja, genau. Rambo Runs Around Austria. Ich werde die österreichische Staatsgrenze ablaufen. Das findet im Endeffekt am 1. Juni findet es statt. Also beginnt dieses Projekt. Und starten werde ich in Salzburg, in Großgmain. Ich laufe im Uhrzeigersinn, also zuerst den flachen Teil. Und möchte dann definitiv, so gut es geht, also den Anfang kann ich zu 100% auf der Grenze entlanglaufen. Von Grenzstein zu Grenzstein, außer es ist ein Fluss, dann ist klar, dann kann ich nur außen neben entlanglaufen. Aber also ich habe mir für mich persönlich auch immer ein Ziel gesetzt, 80% möchte ich es schaffen, auf der Grenze zu laufen, so original wie es geht eben, außer im tirolischen Gebiet, da kann ich jetzt nicht ganz immer 100% drauf sein und habe mir da ein Ziel gesetzt, mit unter 100 Tagen möchte ich das schaffen.
Auf der südsteirischen Weinstraße musst du auch aufpassen, weil du hast die Grenze mitten auf der Straße. Also nicht, dass du dann mitten auf der Straße laufst, könnte ein bisschen gefährlich sein.
Also hör auf, das ist der Papa schon da.
Es ist beim Ra immer lustig, wenn statt der Mittellinie quasi die Grenzlinie auf der Straße aufgemalt ist.
Nee, klar. Kein.
Da gibt's jetzt so viele Fragen, was natürlich einmal, abgesehen jetzt von den Details, sehr interessant ist, wie viel Training schlagst du da jetzt gerade an, weil jetzt sind wir circa so 1,5 bis 2 Monate vor dem Start. Das ist wahrscheinlich eine Phase, wo du gerade sehr viel trainierst, die letzten Wochen vermutlich wieder ein bisschen reduzieren, dass du mit voller Speicher starten kannst. Wie viele Stunden pro Woche, wie viele Kilometer pro Woche sind das circa? Uns fällt ja als Radlfahrer da völlig die Relation.
Es ist auf der einen Seite schwierig, weil ich kann jetzt nicht zu 100% so trainieren, wie es ich gern haben möchte. Weil es ist immer so, alle 14 Tage habe ich meine kleine Tochter am Wochenende bei mir zu Hause. Da Samstag, Sonntag geht schon mal nichts. Und alle anderen 14 Tage, dann ist kinderfreie Tage. Und da gehe ich mit meiner Frau auf die Berge. Und jetzt habe ich im Endeffekt nur von Montag bis Freitag. Und da trainiere ich aber jeden Tag zwischen 30 bis 60 Kilometer ungefähr. Und ich habe jetzt noch, sage ich mal, gute 3-4 Wochen, wo ich jetzt noch richtig gut Gas geben kann. Da möchte ich jetzt noch schauen, dass ich auch 2 oder 3 große Läufe noch reinbringe, also richtig große mit ungefähr 70 bis 80 Kilometer. Den muss ich jetzt noch irgendwie schauen, dass ich den noch unterbringe. Und die letzten 3 Wochen, so wie du das gerade angesprochen hast, den muss ich dann schauen, dass ich wieder runterfahre. Im Endeffekt habe ich zwischen, sage ich mal, zwischen 20 bis maximum 40 Kilometer im Endeffekt am Tag.
Ja, das ist an einem Tag so viel wie ich im ganzen Jahr laufe. mich interessiert ja, du hast das so weggewischt, Straps, mich interessiert das organisatorische auch ein bisschen. Also du laufst nicht auf der grenznahen Straße, sondern von Grenzstein zu Grenzstein. Wie machst du das dann mit Verpflegung, mit Schlafen, mit Pausen? Wie ist da die Organisation dahinter?
Im Endeffekt, ich habe einen Rucksack mit. Ich möchte diesmal, wie habt ihr das so gern genannt, da bei euren Projekten, ist es unsupported oder supported? Also bei mir ist es dann so irgendwie half supported. Im Endeffekt, eigentlich bin ich komplett allein unterwegs mit einem Rucksack, aber alle 4 bis 5 Tage habe ich jetzt derzeit so geplant, dass ein Team oder eine Person quasi mit dem Auto an die Grenze ausfährt und mir quasi wieder an einem Melassan-Riegel zum Beispiel vorbeibringt oder eben etwas zum Trinken, zum Beispiel ein Desire-Tee-Trink. Das hätte ich gern dann ab und zu immer ein bisschen. Und wenn ich Schuhe zum Beispiel brauche. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich allein unterwegs mit einem Biwaksackerl. Ich möchte eigentlich die meiste Zeit draußen schlafen. Und dann muss ich halt schauen, alle 2-3 Tage, dass ich in ein Zimmer komme, sei es, vielleicht treffe ich irgendjemanden. Es haben mich schon sehr viele angesprochen. Ich war da und da und du könntest bei mir schlafen, dass ich zu denen noch hin kann, damit ich meine Akku wieder aufladen kann.
Die Strecke hast du schon geplant? Hast du da selbst einen Track oder wie kommst du zur Strecke?
Ich habe die mit Sunto, habe ich die auf meine App komplett rund um den Dom aufgezeichnet, weil ich erstens einmal auch neugierig war, ob die Strecke jetzt wirklich laut Wikipedia 2706 Kilometer hat. Da komme ich fast sehr nahe, komme ich da dran. Und vor allem, die spüle ich mir dann quasi jeden Tag ab. Aber ich muss dann trotzdem jeden Tag am Abend, muss ich mir immer eigentlich wieder aufs Neue die Strecke neu anschauen. Wo kann ich entlang laufen? Beziehungsweise wo muss ich sämtliche Flüsse überqueren mit Brücken oder bei die Berge zum Beispiel, dass ich, wo kann ich entlang laufen, damit ich jetzt nicht ganz so viel Zeit verliere mit Herumirren oder irgendwas.
Welches Terrain wirst du dann dort vorfinden? Weil auch wenn es jetzt im Flachland ist, zum Beispiel Niederösterreich, Burgenland, wird ja wahrscheinlich trotzdem ziemlich viel Pampa sein. Also tiefes, groß, da wird kein Golfrasen verlegt sein zwischen die Grenzsteiner.
Golfrasen.
Und davon abgesehen, wenn es dann richtig schwierig wird, wie du gesagt hast, in die Berge, was erwartet dich da? Kennst du die Passagen dort schon? Ist das die große Überraschung oder kannst du so viel einlesen, recherchieren, dass du weißt, wie es an der Grenze ausschaut im Gebirge?
Also ich habe schon geglaubt, dass ein roten Rasen für mich ausgelegt haben.
Roten Teppich.
Ja. Nachdem dass du mich ein bisschen schon verfolgt hast auf Facebook, weißt du auch, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der was eigentlich just for fun und eigentlich, ich bin absolut nicht so wie du, das, was da extrem vorausplant oder irgendwas. Ich habe die Strecken gezeichnet, ich will das machen, ich bin ein großer Visionär. Ich lebe mir einfach in den Tag rein. Mir ist das alles scheißegal, was so passiert. Also bei mir ist, das stimmt schon und deswegen habe ich auch die Zeit und die Strecke so gewählt, wie ich es gewählt habe, dass ich am 1. Juni im Uhrzeigersinn dort entlang laufe, weil im Juni ist noch nicht so heiß für mich zum Laufen. Schon warm, aber noch nicht so heiß wie im Juli. Das ist jetzt einmal fürs Flachland, ist das gut abgedeckt. Dann habe ich schon, wie du angesprochen hast, die Pampa. Das ist klar, da muss ich in der Wiesen, in der Äcker und Flüsse, Bäche ständig überqueren. Da geht es teilweise wirklich über kleine Bäche, zickzack geht das hin und her. Da kann ich bei dem Bach, muss ich hin und her hüpfen. Das ist 5 Meter rüber, über den Bach drüber, dann wieder zurück, wieder drüber, wieder zurück. Und in den Bergen im Endeffekt, mein Plan steht so, wenn alles gut läuft, 3-4 Wochen später bin ich unten in Kärnten, wo eigentlich das Bergische oder das Bergterrain beginnt. Und da hoffe ich mir mit Videotagebüchern und Social Media, Facebook, dass ich so viele Freunde, neugierige Freunde auf mich zuzogen habe, die, was mir quasi dort helfen können, im tirolerischen Bergland, beziehungsweise oben noch eigentlich das Salzburg, beziehungsweise ja die deutsche Seite wieder quasi, dass man da im Endeffekt helfen wird.
Ich meine, die unten auf der Straße, da kennen wir uns super aus, also von Villach bis Obertiljach, können wir da genau erzählen, wie die Strecken verlaufen würde unten auf der Straße durchs wunderschöne Lesachtal. Aber sehr, sehr spannend. Und da in den Bergen auch versuchst du oben zu bivakieren oder ist da der Plan, dann abzusteigen und im Tal zu schlafen?
Ich hoffe, dass sich das immer ausgeht, dass ich eigentlich immer wieder runter ins Tal quasi kann. Sollte sie ausgehen. Also ich weiß, es gibt 1 oder 2 längere Strecken, wo sie drüber muss. Und da hoffe ich genauso auch, dass sie das ausgeht, dass sie wirklich so gut vorankomme, dass sie definitiv wieder runterkomme.
Wenn ich jetzt so überschlagsmäßig das rechne, 2700 Kilometer durch 100 Tage, das sind 27 pro Tag, hast du aber wahrscheinlich eine andere Marschroute. Ich meine, du wirst auf der ersten Hälfte versuchen, mehr zurückzulegen.
Ich versuche generell, wenn es gut läuft, 50 bis 80 zum Zurücklegen im Schnitt, wie eigentlich mit meinen Vorprojekten auch, weil das sind die Resonanzen, was ich halt so ziehe von meinen Vorprojekten. Im Flachland versuche ich schon eben, wie gesagt, 70, 80 zusammenbringen zu können und im Bergischen nachher oder im Bergland quasi um die 50, 40, 50, je nach eben, wie viel Höhenmeter ich halt habe.
Ja, und je nach Terrain und Wetter, also Wetter, Berge, Wetter ist
extrem.
Schneefall im Juli, August, auch keine Seltenheit in der Höhenlage und...
Ja, da sind extrem viele 3000er dabei. Da im italienischen Bereich da unten, da sind extrem viele 3000er und da wird es wirklich richtig spannend werden, aber... Lass uns überraschen.
Aber du hast wirklich das so geplant, dass du durchgehend quasi auf dieser Route bleibst. Also nicht einmal 3 Tage Pause mit 2 Tage nach Hause kurz erholen oder irgendwo abseits von der Strecke Ruhetage einlegen, sondern du wirst mit dem, dass quasi du alle paar Tage Verpflegung kriegst von außen, grundsätzlich auf der Route bleiben. Mit
der Plan
steht dem Biwak oder dem Zelt, das du mit hast.
Ja. Der Plan steht definitiv. Es gibt einen Fixtag, wo ich definitiv nach Hause fahre. Das ist abgesprochen schon so, medial sogar angekündigt. Da ist die 15-Jahr-Feier vom Sportbündel, wo ich eben als Trainer fungiere. Und da fahre ich definitiv nach Hause. Das möchte ich mir unbedingt. Also das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und eigentlich habe ich es geplant, dass ich durchmarschiere, durchlaufe, wie je nachdem, wie es geht. Ich hoffe, dass halt alles, also ich bin guter Dinge, guter Vorbereitung und ich habe mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so gut und so viel vorbereitet habe ich mich noch für kein Projekt wie bis jetzt eigentlich.
Biwaksack, das klingt irgendwie so nach kurzen Nächten. Hast du dir da irgendwie was zurechtgelegt, eine Strategie, nur bei Tageslicht unterwegs sein oder länger schlafen, hast du dir da was überlegt oder schaust einfach, wie es dann kommt?
Also mit Schlafen möchte ich definitiv, also mit dem Tag mitgehen. Also ich nehme keine Stirnlampe mit. Wenn ich jetzt wirklich eine Lampe brauche, dann muss es Handy-Lampe reichen. Und in der Jahreszeit fange ich schon, glaube ich, ab 5, halb 6 fängt das Tageslicht an und da möchte ich starten.
Ja, also schon bei so einem langen Projekt, wenn du sagst 100 Tage, da ist der Schlaf schon wichtig, da kann man es nicht so ausreizen wie in 7 Tagen.
Ja, und vor allem, ich glaube, Radlfahren ist trotzdem ganz anders, du kannst dich einfach ein bisschen regenerieren unterwegs, du hast einmal Phasen, wo du rollst, wo du abfährst, wo du gescheit essen kannst, wo du dann einfach einmal Tempo ausnehmen kannst. Das ist halt beim Laufen nicht so, weil auch bergab hast du eine große Belastung für die Muskulatur, für die Gelenke und das heißt, du brauchst viel mehr Pausen.
Ja, also bei mir ist muskulär ist das als Ultraläufer definitiv eine wesentlich größere Belastung als wie beim Radfahren. Also man darf Eiersoch definitiv nicht unterschätzen. Also ich mein, für mich ist das immer Hut ab, was so wie du mit Transkontinentalreise und das ist, wenn ich da so lange am Sattel sitzen muss, das ist ja absolut irre. Und vor allem die kurzen Schlafpausen, also ich müsste mich antasten, dass ich allen Ärzten, weil du das einmal jetzt letztens da dazu geschrieben hast, da hab mir schon meine Gedanken gemacht drüber und ob ich das nicht so wie du auch da Ruanda und so, weil man denkt, naja, 1000 Kilometer, das wäre eigentlich schon mal zum Herantasten, wäre das möglich, dass ich mir das mal, ob ich es dann wirklich tue oder nicht. Also ich habe die nächsten Jahre wirklich noch sehr Großes vor, mit meiner Frau auch sehr große Projekte wirklich vor, die was dann wirklich in die Monate hineingehen. Da werde ich, glaube ich, kein Radlfahrer mehr werden. Aber nochmal auf das zurückzukommen, also wenn ich mein Tempo rausnehmen will, dann muss ich halt gehen. Dann ist halt das wieder, da kommst du halt dann nicht richtig weiter. Und das ist halt muskulär, ist das halt schon einmal definitiv eine andere, größere Belastung. Und da brauche ich definitiv längere Schlaf- oder Regenerationszeiten. Und ich habe mir das immer schon, die letzten Projekte auch immer schon vorgenommen, zwischen 10 und 13 Stunden, das ist Maximum. Dann ist bei mir Ende, auch wenn, außer ich würde jetzt da merken, okay, in der nächsten halben Stunde würde ich zum Beispiel in den nächsten Ort noch kommen oder irgendwas, dann würde ich die halbe Stunde schon in Kauf nehmen. Also so bremse jetzt nicht ab, aber grundsätzlich ist da als Läufer schon definitiv mehr Regenerationszeit gefragt.
Ich bin ja trotzdem wieder beim Thema Ernährung irgendwie trotzdem am neugierigsten, weil sicher, wir sind in Österreich, da gibt's regelmäßig Ortschaften und Einkaufsmöglichkeiten, aber direkt an der Grenze gibt's halt nicht so viel. Das heißt, du musst entweder immer wieder mal Umwege einlegen oder viel mitnehmen. Und du wirst ja kein schweres Gepäck unnötigerweise mitschleppen wollen.
Bevor du jetzt antwortest, möchte ich ganz kurz reingrätschen. Du sagst, wir sind in Österreich, wie oft bist du das Rad schon gefahren? Aber nur am Radl und hast nicht versucht einzukaufen in Österreich an einem Samstagnachmittag oder gar an einem Sonntag.
Ja, nein, ich weiß.
Oder während der Mittagspause.
Und ab dem Race Round Austritt mit der Schaufel. So gerade in Niederösterreich an der Grenze zu Tschechien oder zu Slowakei, da ist halt wirklich wenig los. Ich will nicht sagen, da ist nichts los, aber da ist überschaubar. Genau, und
das wird die Spannung sein, nachher, was ich definitiv in dem Projekt nachher mit sich bringt. Und wie gesagt, ich lebe auch dort in der Hoffnung, dass ich anhand Social Media so viele Freunde an Land ziehe, die was man dann, also mir echt schon verdammt fühle. Ich meine, ob es dann wirklich alle kämen, ist auch eine Geschichte. Aber so viele haben schon zu mir gesagt, geschrieben, angerufen, da könnte ich dich begleiten und solche Sachen. Das Einzige, was, es kann mir ja jeder besuchen können. Ich meine, keine ganze Etappe mitzulaufen, das möchte ich nicht. 5 bis 10 oder 15 Kilometer mitlaufen, mitfahren mit dem Radl. Dann muss er eh wieder zurück zu seinem Auto. Also hat er eigentlich die doppelte Strecken eigentlich zum Zurückgehen. Und wenn dann einer vorbeikommt, dann muss man immer ein Wurstsemmerl mitbringen. Also da ohne geht dann nichts. Weil dann kann er schon, dann muss er umdrehen zu seinem Auto und dann muss er zu der Tankstelle fahren und mir schon was mit.
Schon an der Stelle, ich wollte das als Abschiedsgeschenk mitgeben oder als Glücksbringer. Ich habe da ein Wiesbauer Mini-Bergsteiger mitgebracht.
Wow, geil.
Erstens, du bist viel in die Berge unterwegs und jetzt hast du gerade ein Wurstsemmerl angesprochen. Jetzt muss ich mit der Mini-Bergsteiger da eins drauflegen. Also ich wäre nicht dazukommen und mitlaufen, das wollen wir beide nicht. Aber ich bringe da jetzt eine kleine Verpflegung mit.
Das gefällt mir. Vielen herzlichen Dank.
Also, du hast jetzt kein strenges Ernährungskonzept, sondern schaust einfach, was du unterwegs kriegst.
Ja, definitiv. Ich war eigentlich sogar, ich war fast am Holzweg unterwegs, weil ich wollte März wollte ich, das ganze Märzmonat wollte ich eigentlich mich ketogen ernähren, wollte eigentlich komplett meinen Rhythmus ein bisschen wieder runterfahren, beziehungsweise Ernährungsding und dann quasi wieder neu starten. Und dann haben zu mir gesagt, eigentlich es wieder läuft, weil die, was mich betreuen, und das ist das erste österreichische Biohacking-Zentrum in Kapfenberg, wo quasi ernährungstechnisch, muskulär, Bioresonanz und, alles, da kannst du eigentlich sämtliche Analysen von dir abrufen, als von der Menschlichkeit her. Und dann haben sie zu mir gesagt, also der Trainer dort abnehmen, bist du verrückt? Du musst eher zunehmen, du musst schauen, dass du einen Schwatterl aufkriegst, weil du wirst dann definitiv genug abnehmen. Und deswegen, das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen, weil eigentlich haben sie ja definitiv recht, weil bei dem Chamonix-Projekt damals bin ich weggelaufen mit 62 Kilo und bin angekommen im Bogandamur mit 55 Und da habe ich echt schon verdammt schlecht ausgeschaut und habe aber wirklich sehr viel gegessen da. Also ich habe nicht gespart mit dem Essen. Nur immer eure Podcasts haben wir da jetzt auch ein bisschen angeguckt in letzter Zeit, sehr viel. Und da hast ja du von den Transkontinentalreis, da hast du auch erzählt, da hast du sehr viel Weißbrot und so gegessen. Das ist ja sehr viel kalorienreich. Und das habe ich mir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu Herzen genommen, dass ich schauen werde, auch so schlechte Sachen eben. Und wenn ich normal bin, ich auch nicht unbedingt, ich meine, ich schaue hin und wieder mal gerne ein Semmel, ich habe heute auch mehr Semmel gegessen. Aber ist eher nicht so meine Sache. Und in dem Fall schaue ich schon, dass ich dann eher auf solche Sachen und Pfand dann so ein bisschen zugreife und so.
Ja, also wir könnten über Ernährung, glaube ich, viel reden. Weil idealerweise ist es halt so, dass man sie regelmäßig mit einer Flüssignahrung versorgen kann. Du bist leicht verdaulich, du hast alle Nährstoffe drinnen. Das ist halt die perfekte Wahl, wenn wir beim Race Across America unterwegs sind, oder beim Race Round Niederösterreich, da haben wir halt einen Betreuer-Auto, das unlimitiert Platz hat. Du kannst jetzt nicht einen Rucksack voll Flüssignahrung mitnehmen, das hat zu viel Gewicht und unterwegs bist du halt echt auf das angewiesen, was man unterwegs halt findet oder kriegt. Und ich glaube, Hygiene ist ein wichtiger Faktor, also frische Sachen sind natürlich klasse, aber wenn du was jetzt stundenlang im Rucksack hast, oder die Sonne scheint drauf, oder es liegt irgendwo schon vielleicht länger im Regal, muss man sich überlegen, dass man vielleicht Sachen nimmt, die halt keine Gefahr haben, irgendwie dann schlecht zu werden. Deswegen wie zum Beispiel das Weißbrot genommen. Weil da kann im Prinzip nichts passieren, außer dass es hart wird irgendwann, aber das wird nicht zum Gären anfangen oder so wie frisch gepresste Fruchtsäfte oder Gemüse. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich finde es cool, dass du Sitzfleisch-Podcasts suchst, weil du warst zuerst nicht so der große Podcast-Hörer, oder? Wie wir uns letztens getroffen haben und ich habe dich darauf angesprochen, hast du gesagt, eigentlich suchst du sowas gar nie.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe dich eigentlich beim Videotagebuch letztens da, ich weiß ja gar nicht mehr, unsere Nummer weiß ich gar nicht mehr jetzt da, was wir da aufgenommen
haben. Da haben wir uns getroffen im Grazer Augarten, ja.
Ja, 186, nein, weiß ich nicht. Ja, Leitl, müsst ihr zurückschauen, aber es war ein lässiges Videotagebuch. Und da habe ich da ehrlich gestanden, dass ich bis jetzt noch kein einziges Podcast von euch angeguckt habe. Und jetzt mittlerweile habe ich aber richtig viel nachgeholt schon. Und auch das mit dem Ulrich, nein, nicht nur Ulrich, mit dem Robert Ding da habe ich mir jetzt auch angeguckt, ja, und dein einziger ist da jetzt das 117, da habe ich jetzt auch angeguckt.
Ja, das kennt der Flo noch nicht.
Das kenne ich noch nicht.
Ah, jetzt muss ich sagen.
Das und Ruanda hast du gehört, Ruanda, oder?
Ja, da bin ich aber jetzt stecke noch bei den 170 Kilometer. Die letzten 170. Ich weiß noch nicht, wie du ins Ziel reinkommst.
Ich kann so viel vorwegnehmen, ich komme ins Ziel.
Okay, ja, ich weiß nur, dass das ist nur für mich offen, aber das werden wir nachher noch ausforschen. Dass du verdammt oft aufpumpt hast.
Ja, das stimmt. Und heute bin ich wieder an meinem Bike von Ruanda vorbeigegangen. Da ist immer noch der rote Staub drauf. Und natürlich ist im Hinterreifen, der ist noch komplett aufgepumpt. Der ist noch immer voller Luft. Und ich habe mich echt richtig ärgern müssen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Jetzt halt er natürlich, wo kein Mensch mehr
braucht. Aber es war auch das Geile, da ist das 60 Kilometer bist gefahren, wie hast du das beschrieben, quasi im Gemüse, ich weiß jetzt nicht mehr, Gravel hast du das genannt, und dann fährst du aus auf die Straßen, zwei Meter später, ah shit, und du musst den schon wieder aufpumpen, weißt du, Katze heißt das.
Leider.
Die Probleme hat man beim Laufen halt nicht, gell?
Nein, die hat man nicht, das Gott sei Dank hat man nicht, aber dafür, wie gesagt, ist hat halt auch jetzt Sportart seine Problemchen und Wehwehchen und ich weiß nicht, was es ist.
Das ist eine Frage als wenig Läufer. Gut, ich habe eine andere Statur als du. Das kann man sich jetzt eh denken, nachdem du gesagt hast, wie schwer du bist. Ich habe manchmal, reibe ich mir so die Oberschenkelinnenseiten ein bisschen auf. Also da kriege ich einfach so gleich
einen Wolf.
Wie man so sagt, ja. So leicht gerötet wird es dann halt einfach. Hast du ich weiß nicht, wenn man mehr und öfter läuft, ich kenne nur der Klassiker beim Marathon, die aufgerissenen Brustwarzen, hast du da für solche Eventualitäten geplant oder passiert das nicht mehr, wenn man so viel läuft?
Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht da jetzt da hervorgerufen haben, aber jetzt in letzter Zeit habe ich nichts mehr gehabt. Ja. Aber ich kenne die Probleme alle.
Einfach Blasen, normale Blasen an den Zehen, an der Fersen.
Ja, aber das ist normalerweise, also schnell Holz klopfen. Momentan ist echt bei mir, ich bin verschont jetzt mit jeglicher Brustwarze, Blase, Wolf oder wie ich immer, aber es gibt für einen Wolf gibt's eine Salbe, Blasenpflaster und wie auch immer. Das habe ich eigentlich, bin versorgt. Ich habe auch Tape für die Brustwarzen. Bin lang mit, habe ich laufen müssen eben mit einem Tape bei den Brustwarzen. Und witzigerweise jetzt eigentlich laufe jetzt lang ohne Probleme. Aber Gott sei Dank, ich meine, ich habe jetzt Holz geklopft und es wird funktionieren weiterhin.
Kriegt man da irgendwann eine Hornhaut?
Ja, auf den Füßen habe ich teilweise schon gewisse Stellen, aber den muss ich auch schauen, das, weil du das gut ansprichst mit der Hornhaut, den muss ich regelmäßig wegschneiden, weil die Hornhaut macht dann mit der Zeit Probleme, das fängt wirklich zum Weh an.
Ich kenne das nur von mir, ich habe es auch vom Radlfahren, Hornhaut, und es ist so super, weil ich kann barfuß gehen über alles und ich spüre nichts, also ich kann über die spitzesten Schottersteine gehen, ich tue zwar nicht Gravel Radl fahren, aber ich kann über Gravel drüber gehen und das ist mir alles egal, das ist voll super.
Ich weiß nicht, ob das so ideal ist und so ein Vorteil.
Vielleicht nicht, aber ich denke mir, Hornhaut weg zu hobeln oder wie man das nennt, habe ich mir jetzt auch noch nie überlegt. Vielleicht wäre es eine Gewichtsoptimierungsmethode.
So, also ich muss jetzt einfach einen ganz harten Cut machen und das Gespräch an dieser Stelle grausig beenden. Wir haben schon länger als notwendig und länger als es informationswert bietet, über Hornhaut gesprochen. Wir wünschen dir gutes Gelingen für dein Projekt und hoffen, dass du weiter so viele Menschen inspirieren kannst. Wir wünschen dir noch gute Trainingszeit. Es ist tatsächlich nicht mehr lang hin. Also man denkt sich, 1. Juni, boah, das ist noch weit. Aber in Trainingswochen gedacht, ist es nicht mehr viel. Wir wünschen dir gutes, verletzungsfreies Training und sehr, sehr viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt.
Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und nochmal vielen herzlichen Dank.
Und bitte unterstützt den Rambo. Also entweder mit einem Wurstsemmerl oder wie heißen deine Partner, die du so gern trinkst, dein Energy Drink, die dich unterstützen?
Desire.
Genau. Das trinkt er am liebsten.
Ja, voll, absolut.
Und ich glaube, wir können auch noch mal einen Aufruf starten, oder? Bist du schon quasi mit Unterstützung auch von Sponsoren, finanzieller Natur zum Beispiel?
Noch nicht richtig.
Hundertprozentig fit? Oder würdest du dich noch freuen drüber?
Ah ja, eigentlich schon, weil ich muss ehrlich zugeben, ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank dank Mario Martinelli vom Wiederloft habe ich jetzt ein Crowdfunding gestartet mit ihm. Aber mir fehlt einfach die Zeit schon. Echt, ich habe zuerst immer geglaubt, ja, nein, nachher, das schaffe ich schon, aber ich schaffe gar nichts mehr. Eigentlich bin ich den ganzen Tag nur mehr im Training unterwegs. Dann tue ich ja, ich bin ja als Trainer eben für meine behinderten Menschen unterwegs auch, von Montag bis Mittwoch und mir bleibt eigentlich nur mehr der Donnerstag, wo es ein bisschen frei ist, weil ab Freitag ist eben kinderfrei oder mit Kind. Und da war ich echt sehr dankbar, wenn sich vielleicht noch der eine oder andere sich noch aufopfern kann und oder beim Crowdfunding oder eben vielleicht so noch ein Sponsoring da vielleicht auszuschauen wird.
Wie findet man dein Crowdfunding?
Am allerbesten meistens, wenn ich Facebook gebe ich den Link immer frei oder auf meiner Homepage www.robinandreas.com. Shit, schaut einfach bitte rein unter Robin Andreas.
Fuck. Wir werden es recherchieren und schreiben es jedenfalls in die Shownotes rein.
Wir schreiben es in die Shownotes, genau. Und wir, ja, wie der Flo schon gesagt hat, wünschen dir alles Gute und wünschen dir ganz viel Unterstützung, dass die noch von allen Leuten kommt, die dir was zum Essen, zum Trinken bringen, die dich finanziell unterstützen wollen. Und jetzt muss ich noch am Schluss sagen, du hast mich einen geilen Off genannt. Darf ich das zu dir auch sagen?
Selbstverständlich.
Bist ein geiler Off. Danke für den Besuch.
Danke, alles Gute. Danke.